Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve.
Ich bin der Preacher.
Und Anki.
Und ich bin der Teacher.
Viel Spaß.
Lasset uns beten.
Was für ein würdiger Einstieg in diese neue Podcast-Folge, Steve.
Der würdigste Einstieg, den wir je hatten, möchte ich fast sagen.
Bestimmt haben wir jetzt schon ein paar Hörer verloren an der Stelle.
In der Kurve kann man sehen, 70% schalten aus. Nein, auf gar keinen Fall. Ist, glaube ich, die christlichste Folge auf jeden Fall, die wir je hatten. Wobei wir das noch gar nicht
Meinst
wissen.
Du?
Weil wir haben ja gerade erst angefangen. Hey, schön, dass ihr da seid. Anki, schön, dass du da bist.
Ja, ich hatte keine Wahl. Wir waren verabredet. Nein, Spaß. Wir werden heute...
Wer über kann das und möchte, kann dazu aufstehen.
Und nicht auflegen. Oh Mann, ey, das wird die schlechteste Wortwitzfolge aller Zeiten. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über das Thema Gebet. Warum? Eigentlich hätten wir es, glaube ich, beide nicht gedacht, dass wir mal irgendwann über das Thema Gebet sprechen. Aber uns ist aufgefallen, dass wir wohl bei keinem anderen Thema, und bei Heiliger Geist war es, glaube ich, echt schon auch sehr unterschiedlich, aber ich glaube, bei keinem anderen Thema sind Steve und ich so unterschiedlich wie in diesem. Zumindest haben wir noch kein anderes entdeckt bislang. Oder, Steve?
Echt? Was denkst du? Meinst du, dass das so ist? Das finde ich spannend.
Glaube schon. Glaubst du nicht?
Und ob das wirklich so ist, seht ihr, wenn es weitergeht.
Ich werde den gleich herausfinden. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geht es nicht so?
Amen.
Oh Mann.
Anki, wann hast du zum ersten Mal gebetet?
Weiß ich nicht. Ich hatte als Kind sowas Ähnliches. Nee, nicht eine Kinderbibel. Doch, eine Kinderbibel hatte ich auch. Aber ich hatte auch so ein Buch. Das ging von so einem kleinen Mädchen, das hatte einen Schutzengel und mit dem hat es immer geredet. Und ich glaube, da gab es auch so Kindergebete. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gebetet, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur noch an das Buch. Das war nämlich sehr schön gemalt. Ja, ansonsten erinnere ich mich nicht dran. Keine Ahnung. Du?
Wenn ich bei meiner Oma geschlafen habe, haben wir vor dem Schlafengehen immer, wenn ich da übernachtet habe, so ein Gebet gesprochen, das hieß, abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein mit mir gehen. Oh. Und dann gehen zwei zu den Füßen und zwei zur Rechten und zwei zur Linken und zwei... Es gibt es auch vertont. Ich habe erst später erfahren, dass das als Lied, das ist eigentlich ein Lied, also wir haben es immer gesprochen. Und dann irgendwann, als ich älter wurde, ich weiß nicht, woran die Oma das festgemacht hat, aber irgendwann, als ich älter wurde, da habe ich dann das Vaterunser gelernt.
Ich dachte, wurde die Anzahl der Engel mehr.
weil man mehr Körpermasse
Unterschenkel.
Annimmt.
Unterschenkel.
Ja, und wenn man dann noch richtig viel Muskelaufbau macht, dann kommen es noch mehr Engel
Bizeps
sein.
Und
ja, genau. Genau. Einer für den Quadrizeps. Genau. Und dann habe ich das Vater unser gelernt. Aber das war für mich alles sehr, vielleicht wie du das auch beschrieben hast, sehr unbewusst. Ja, nicht unbewusst, aber sehr, man hat das halt so gemacht, weil es jemand mit einem gemacht hat. Und deshalb würde ich sagen, es gibt für mich so einen Moment, wo ich das damals gemacht habe und habe ich das auch nicht, also ich habe das auch nicht gemacht, wenn ich da nicht übernachtet habe. Und irgendwann war ich auch so alt, da hat die Oma das auch nicht mehr mit mir gemacht. Und dann habe ich, als ich 14 war, gedacht, dass das eine schöne Sache wäre, wenn man beten würde. Und ich wusste aber nicht mehr, wie das geht und konnte das auch nicht, weil es halt, das vorher war halt Kinder beten so. Das hat halt jemand mit einem gemacht. Und dann habe ich mir beten selber beigebracht.
Crazy.
Es gibt im evangelischen Gesangbuch sowas ganz Traditionelles, Luthers Morgen- und Abendsegen.
Ah, ja.
Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt jeden Tag machen möchte. Und dann, was auch mega weird ist in dem Alter, muss ich sagen. Und dann habe ich das einfach gewollt und angefangen. Und irgendwann hat es sich nicht mehr total weird angefühlt, sondern normal. Und seither würde ich sagen, kann ich das, wenn man das so sagen kann. Und deshalb würde mich interessieren, hast du auch nochmal sowas wie, also den zweiten Anfang, oder wie nennt man das, so das Erwachsene beten, das Beten jenseits von Kinderbibel.
Also ich wüsste jetzt nicht mehr, wann der Übergang bei mir war zwischen Kinder- und Erwachsenenbeten sozusagen, aber ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Situation, wo ich so ein bisschen entschieden habe, dass ich jetzt mit Jesus leben möchte. So, also man sagt bei uns in den Kreisen oft, und ich finde, das klingt ein bisschen dramatisch, aber Lebensübergabegebet, wenn du quasi so sagst, hey, okay, also eigentlich, das klingt jetzt nicht so wie, okay, ich committe mich und gehe jetzt ins Kloster, sondern eher so ein, hey Jesus, ich finde dich echt cool, komm noch in mein Herz. Und da erinnere ich mich noch, da war ich tatsächlich auch 14 und ich war davor bei so einer, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, es war eine Jugendevangelisationswoche.
bist du dann da vorne so zum Kreuz gekommen und hast...
Das habe ich mich nicht getraut, aber da konnte man
Leben
sich so...
Leben Jesus übergeben, so richtig, wie genau, man sich das vorstellt.
Sowas nämlich eben nicht, ich habe mir das nämlich damals nicht getraut, aber da gab es so kleine Kärtchen mit so Gebeten, die waren quasi so vorformuliert, wie man das zum Beispiel sagen kann. Und so eins hatte ich mir mitgenommen und dann, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie es war und ich weiß auch nicht mehr, ob das das Kärtchen war, was ich gebetet habe, aber ich weiß, dass ich irgendwann nachts im Bett lag und gesagt habe, hey Jesus, ich würde es gern probieren, dass wir zwei einfach zusammen unterwegs sind und ab dann war es so. Mein Leben hat sich radikaler geändert, als ich es gedacht hätte, aber im Positiven. Also es war überhaupt nicht irgendwas, was dann hinterher einengt war, so wie ich es am Anfang vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt hatte, sondern dann war es wirklich so ein Hey, und ich habe meinen besten Freund jetzt immer an meiner Seite und das war ziemlich cool. Und fand das auch cool, dass ich im Nachhinein dann eher festgestellt habe, hey, okay, das ist eigentlich kein festes Gebet, was man da spricht und wenn du das genauso sagst wie so eine AGB, dann ist Gott plötzlich auf deiner Seite, so, sondern dass man das so formulieren kann, wie man will und dann einfach Gott quasi zum Ausdruck bringt, dass man sagt, hey, okay, ich möchte jetzt nicht mehr alleine leben, sondern mit dir an meiner Seite. So wie es davor vielleicht auch schon war, weiß nicht, aber es war so ein bewusstes Aussprechen, glaube ich.
Ja, und wie krass finde ich, dass das danach hat sich alles irgendwie verändert. Das ist ja schon...
Ja, also nicht von heute auf morgen, sondern so schon, also ich glaube, das war halt für mich dann so, okay, ich habe die Entscheidung getroffen und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, okay, und vorm Schlafen gehen oder ich weiß nicht, oder morgens habe ich gebetet, ich weiß nicht mehr genau. Aber es war dann schon so, dass ich, Jesus und ich waren dann ein Team, so würde ich sagen.
Das ist aber eine schöne Formulierung auf jeden Fall.
Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Schade eigentlich. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie so ein krasses Erlebnis war, das sich so voll eingebrannt hat, aber ich weiß es nur noch ungefähr. Ich weiß auch kein Datum mehr. Ich weiß nur, dass ich ungefähr 14 war.
Sonst könntest du, aber auch ungefähr 14, okay.
Ja, Das war, glaube ich, kurz vor meiner Konfirmation, glaube ich.
Sonst könntest du jedes Jahr den Lebensübergabetag feiern.
Ja, es war tatsächlich an meinem 14. Geburtstag, dass ich das erste Mal so richtig geblickt habe. Also, dass es was ist, was heute noch für mein Leben relevant ist. Also ich glaube, mein 14. Geburtstag, das war auf unserer Konfirmationsfreizeit, das war der erste Tag, wo ich so richtig gemerkt habe. Ich glaube, das war mein Übergang zwischen Kinder- und Erwachsenenglauben so ein bisschen. So dieses, es ist nicht mehr nur dieses Baby, das da halt an Weihnachten in der Krippe liegt, sondern es ist halt, okay, Jesus, Gottes Sohn, der mich kennt, der mit mir leben möchte, der mit mir in Verbindung sein möchte. So, das habe ich, glaube ich, tatsächlich an diesem Tag verstanden. Aber wir schweifen ab vom Thema Gebet.
Ja, aber es ist auch interessant, es ist, weil es so krass kulturell unterschiedlich ist von dem, was ich, also ich habe ja, also ich habe nie jetzt bewusst gesagt, ich lasse jetzt Jesus in mein Leben rein. Also vor allem nicht, also weil, wo ich herkomme, ist das überhaupt nicht so ein Übergabegebet oder sowas. Völlig, also ich habe das erste Mal erst davon gehört, dass das Leute machen, als ich, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 war, dass es sowas gibt. Und trotzdem würde ich ja sagen, dass das auch so war oder dass das vielleicht auch was mit der Taufe zu tun hat. Und
aber war das bei dir dann eher so ein schleichender Prozess?
Oder ja, ich glaube, es war, also ich würde sagen, ich bin immer schon mit dem Bewusstsein von Gott aufgewachsen. Vielleicht auch über die Oma, ich weiß es nicht genau. Aber es hat nie eine große Rolle gespielt. Und sozusagen, es war so eine Selbstverständlichkeit, wie halt selbstverständlich ist, dass die Sonne aufgeht. Aber ich habe ja auch nicht, setze mich ja auch nicht oft mit der Sonne aus. Vielleicht setze ich mich sogar öfter in der Sonne mit der Sonne auseinander, wenn ich denke, es meist ist heiß oder so. Und das war einfach so. Und dann irgendwann hat es angefangen, eine Rolle für mein Leben zu spielen. Und das war, glaube ich, erst dann, als ich gesagt habe, ich will mich damit konkret auseinandersetzen. Und hab das aber eher über so eine Praxis gemacht und nicht. Ja, ich finde das spannend. Aber wir schweifen wirklich ab. Wir müssen eine eigene Folge vielleicht nochmal machen zu Lebensübergabe und.
Einfache Frage: Wie betest du, Steve? Vielleicht doch nicht so eine einfache Frage.
Einfache Antwort. Also, was ich mir tatsächlich so ein bisschen erhalten habe seitdem, ist, dass ich versuche, auf jeden Fall morgens. Morgens so eine Gebetszeit zu haben. Und das ist auch so ein bisschen zyklisch. Das klappt Phasen, wo ich das wirklich ziemlich gut durchziehen kann über Wochen. Und es gibt Phasen, wo es bestimmt auch nie, wo es gar nicht ist. Mhm. Und ich merke aber, dass mir das gut tut, wenn ich das mache. Aber ich muss halt aus meinem Morgen dafür 20 Minuten irgendwie rausschneiden. Und das ist halt einfach manchmal so ein bisschen ein Stressfaktor. Und ich weiß genau, es gibt dieses Zitat von Martin Luther, wo er sagt, heute muss ich viel beten, viel arbeiten, deshalb muss ich viel beten. Ja. Und ich weiß genau, dass das so ist, weil das macht, du startest den Tag entspannter, wenn du 20 Minuten Ruhe mit Gott und für dich gehabt hast.
Ja, ist so. Ja.
Aber den Aufwand, das zu machen, das kommt halt nicht so automatisch. Und das heißt, ich habe morgens in der Regel, da knie ich mich hin. Ich habe hier so eine kleine Kniebank und da ist so eine Ikone und dann mache ich zwei Kerzen an und dann habe ich in der Regel ein Buch, mit dem ich das mache, also was so ein bisschen am Kirchenjahr entlang geht und was dann sagt, diese Woche geht es um das Thema, weiß ich nicht, Taufe oder sowas, und da sind die ganze Woche Bibeltexte drin, die zu einem Thema oder Liebe oder was auch immer, die zu einem Thema sind und dieses Thema wird über die Woche vertieft und das heißt, da ist ein Bibeltext und ein Gebet und dann sind das in der Regel sowas Strukturiertes, so ein Eröffnungsgebet und dann so, oh ja, jetzt habe ich irgendwie, das hat zum Inhalt, jetzt habe ich gut geschlafen und danke, dass ich gut durch die Nacht gekommen bin und jetzt mach mich wach für den neuen Tag und dann kommt irgendwie ein Psalm und eine Lesung und dann kommt noch so ein Vertiefungstext und dann habe ich so ein bisschen stille Zeit, wo ich so danke für Sachen und Leute vor Gott nenne, wo ich denke, die haben es jetzt nötig. Und,
da denkst du dann immer ganz besonders an mich.
Fürbitten oder so. Dann denke ich immer, oh, die Anki, den ganz falschen Pfad. Die braucht sehr viel Beistand. genau. Und dann ist ein Vater unser und ein Segen. Und das ist was, da lebe ich auch sehr von dieser Struktur. Das hilft mir total, dass ich das morgens nicht neu erfinden muss und einfach so in ja noch unfertiger Weise in den Tag plappern muss.
Wenn man morgens eh noch ein bisschen fertig
ja,
ist.
Genau. Und dann finde ich, diese Struktur tut mir total gut. Und was ich jetzt ein bisschen angefangen habe, aber auch nicht so gut durchziehen kann, ist mittags nochmal ein kurzes Mittagsgebet, wenn ich Glocken läuten höre um 12 irgendwie. Und abends muss ich sagen, schaffe ich es meistens nicht. Also da bin ich zu müde. Oder ich weiß, das wäre richtig gut, glaube ich. Aber ich führe zurzeit so ein Dankbarkeitstagebuch. Und das hat die Überschrift vorne auf dem Tagebuch steht, danke Gott für. Oder nee, Dankbarkeit. Ich habe vergessen, was ich drauf geschrieben habe, aber sowas jedenfalls. Und dann schreibe ich die Dinge auf, für die ich an dem Tag dankbar war. Aber das ist nicht mehr so direkt eine Gebetsform. So, also ich weiß schon, wem ich es zu verdanken habe, aber es ist jetzt nicht mehr so gebetsmäßig. Das ist im Großen und Ganzen bei mir. Und natürlich bete ich im Gottesdienst vor und mit allen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, dass wir in landeskirchlichen Kontexten hauptsächlich, ich will nicht sagen rituell beten, aber in Kontext mit anderen Leuten beten. Also in einer Andacht oder bei einem Gottesdienst oder so.
Da, wo man dann immer aufstehen muss.
Wo es ein bisschen formalisiert ist. Man muss nicht bei jedem Gebet aufstehen, aber bei manchen steht beim Tagesgebet steht man gerne auf zum Beispiel. Ja.
Ja.
Ja. Und du?
Ich finde das so spannend, Steve. Mir ist auch gerade noch mal eingefallen, ich glaube, deswegen sind wir auch darauf gekommen, dass wir da so unterschiedlich sind, weil wir, ich glaube, ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben oder so, eigentlich müsste man meinen, wir sind hier so ein christlicher Podcast, das ist ja alles immer so von Gottes Geist umgeben, aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir irgendwie vor jeder Folge beten. Eigentlich,
ein gottloser eigentlich schlimm. Podcast.
Vielleicht würde es ein bisschen produktiver werden und wir würden ein bisschen mehr Weisheit aussprechen, wenn das so wäre. Tatsächlich mache ich das ab und zu, wenn ich dran denke und die Zeit habe, dass ich selber, wenn ich mir die Gedanken sammle, dass ich so sage, hey Gott, gib mir doch ein, was du irgendwie den Menschen auch sagen möchtest. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern ich wollte sagen, dass wir ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, mal gesagt haben, hey, okay, dann lass doch mal zu Anfang beten, dass Gott das irgendwie führt, wie das hier auch werden soll mit dem Podcast, dass es irgendwie cool wird. Und dann weiß ich noch, dass du zu mir gesagt hast, Steve, bete doch du, Anki, ich bin das nicht so gewohnt, frei zu beten. Und ich habe mir am Anfang, habe ich mir gar nichts dabei gedacht, weil ich mir so dachte, so, hä, ich habe es nicht verstanden, was du gemeint hast. Und ich habe so ein bisschen gebetet. Und dann am Schluss habe ich so gemerkt, krass, du hast es ernst gemeint, dass du nicht
absolut,
frei betest,
ja,
also dass
ja.
du nicht frei formulierst. Und ich war so, hey Jesus, danke für das und das. Und also, ich will jetzt nicht hier so
herablassen.
Unecht vorbeten, nee, nicht jetzt herablassen, sondern so unecht vorbeten, sondern, aber ich spreche mit Gott immer eigentlich nur so, wie zu einem Vater, zu einem zu einem Freund, zu einem Bruder, zu einem, manchmal auch, aber das fällt mir eher schwer, zu einem König oder so irgendwas, zu was, zu einem Herrn oder so beten würde, sondern tatsächlich einfach so, wie mir halt der Schnabel gewachsen ist, weil ich mir denke, hey, Gott kennt mich ja, Gott kennt meine Gedanken, Gott weiß, wie ich normalerweise rede und er... Also, kennst du dieses GIF? Da gibt es so ein mega witziges GIF. Ich glaube, du kennst es oder ich habe es dir geschickt oder du hast geliked, I don't know. Da gibt es so einen Typ, der so zu Gott spricht und er sagt so, Father, help it thy servant.
Ja, das hast du mir geschickt. Also so King James Bible Englisch. So, genau, so wie wenn man bei uns Luther 1912 Verfassung oder so nehmen würde.
Und dann sagt Gott so, hey, come on, raff dich, du brauchst ja nicht so reden wie irgendeiner aus dem 18. Jahrhundert, sondern es passt schon. Und so fühle ich mich manchmal tatsächlich, wenn ich im landeskirchlichen Gottesdienst bin und da diesen Lobpreis mitsinge oder diese vorgefertigten Gebete oder auch die Psalmen, weil da sind schon tiefe Wahrheiten drin, aber bis ich die überhaupt mal verstanden habe in dem alten Deutsch, ist das Gebet schon zu Ende. Und ich denke mir manchmal so, es kommt überhaupt nicht von Herzen bei mir dann, wenn ich die aber so vorgelesen
habe. Also ich finde das, ich mache das ja auch, ich habe ja auch so, also bete ja auch, ich bete ja nicht nur abgelesene Sachen, sondern in diesem stillen Teil zum Beispiel mache ich ja auch so ein Gespräch quasi. Und, aber das mache ich in der Regel still und nie, oder, das stimmt nicht, auch mal so halblaut, also, aber dann für mich. Und was für mich sehr ungewohnt wäre, vor und mit anderen Menschen frei zu beten, ist was, mit dem ich ganz wenig Erfahrung habe. Und das ist, aber das kann auch ganz toll sein, aber es kann halt auch so ein, lieber Gott, wir danken dir jetzt hierfür und dann kommt halt für irgendwas, was man dankt. Und also ich habe da auch schon irgendwie so semi-gute Sachen, manchmal wird Gott vielleicht nicht mehr gelobt mit einem schön formulierten Gebet, aber ist schon klar, das wird irgendwie alles mitgenommen. Ich habe tatsächlich mal an Ostern, war das hier, relativ spontan, haben wir Abendmahl dann gefeiert, sehr frühe Ostern, also Corona-Ostern, und waren nur mit sehr wenigen Leuten in der Kirche, es war morgens um 7 und es war dunkel und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht Abendmahl, dann haben wir schnell einen Wein geholt von nebenan und dann zu viert da Abendmahl und ich hatte halt nichts vorbereitet und ich hatte auch kein Buch dabei, also habe ich Abendmahlsliturgie völlig frei gemacht und das war, muss ich wirklich sagen, für mich sehr, sehr eindrücklich und sehr deep und das konnte ich nur so selbstsicher halbwegs machen, weil ich das schon so oft abgelesen, weil ich das schon so oft vorher gemacht hatte, aber das war auf eine ganz, ganz intensiv und deep und direkt und ich glaube, das ist die Stärke von so einem freien Gebet, dass es direkt sein kann und ich glaube aber auch, wenn ich Gebete formuliere für einen Gottesdienst, will ich, dass die schön sind, aber auch, dass die, also nicht eine künstlich altertümliche Sprache, sondern einfach eine echte Sprache, aber eben vielleicht auch ein bisschen schön. Und,
ich verstehe voll deinen Punkt. Ich merke das auch, also ich glaube, so laut beten in der Gruppe, so im Hauskreis oder so, finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man die Leute kennt und so ein bisschen Bezug dazu hat. Tatsächlich, dadurch, dass ich im Gottesdienst jetzt manchmal moderiere und dann am Schluss irgendwie auch den Segen freier spreche oder irgendwie auch bete zwischendrin oder so, dann ist es mir schon auch aufgefallen, dass man eher versucht irgendwie, dass die Sätze auch grammatikalisch korrekt sind und am Schluss noch Sinn ergeben, weil sonst wahrscheinlich die Leute irgendwie verwirrt werden. Das ist aber dann wahrscheinlich so, wie wenn man halt ein Lobpreislied vorher übt, bevor man es singt, dass man nicht halt irgendwie komplett... Also keine Ahnung, aber ich könnte mir nicht vorstellen, also irgendwie Gebet ist doch auch irgendwie so ein Teil vom Alltag oder weiß nicht. Ich habe mir auch mal rausgeschrieben, 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Unterlass ist jetzt zwar so ein Wort, das würde ich auch nicht benutzen, aber grundsätzlich heißt der einfach freuen, beten, ohne danken
Ende.
Den ganzen Tag. Und ich glaube, dass das total cool ist, beziehungsweise dass es auch aufzeigt, wie vielfältig Gebet auch ist. Also dass auch eigentlich so, ich mache einen Spaziergang, sehe, oh, der Vogel macht ein cooles Geräusch, hast du cool gemacht, Gott. Also es ist so, ist eigentlich auch ein Gebet. Oder wie du sagst, dein Dankbarkeitstagebuch, klar, es ist ein Gebet, nur weil kein Amen am Ende kommt, ist es ja trotzdem irgendwie ein Gebet. Oder wenn man Tagebuch schreibt oder, weiß nicht. Also...
Ich glaube, Gott braucht es nicht, dass es grammatikalisch korrekt ist, aber ich glaube, es hilft natürlich den Leuten für die und mit denen man es macht, wenn es sie nicht rausbringt. Haben wir in unserer landeskirchlichen Gebetssprache auch so viel Formelsprache und dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon freie Gebete gehört, wo ich den Eindruck habe, da kommt auch oft viel, also da kommen auch viele Formeln vor, die man halt so erlernt hat. Also, wir bitten dich, himmlischer Vater, König irgendwie. Und dann, also ich habe den Eindruck, das ist nicht immer auch frei von Formeln, sondern auch im freien Gebet kommen Formeln immer und immer wieder mal vor.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, da gibt es irgendwie nicht das Bessere oder das Schlechtere. Vielleicht gibt es das, was in dem einen Kontext besser passt als in dem anderen. Was mich zum Beispiel ganz oft irritiert, ist, dass in freikirchlichen Kontexten ganz selten das Vaterunser vorkommt. Und es ist bei uns wirklich fast immer, was man macht, ob das noch so eine kurze Andacht ist, mein Vaterunser ist, er ist fast immer dabei. Und
das stimmt.
Und das denke ich mir, jetzt war ja gar kein Vaterunser. Ich bin dann echt irritiert. Weil das ist natürlich ein auswendig gelerntes Gebet, aber ich habe schon den Eindruck, dadurch, dass es auswendig gelernt ist und das alles können, entwickelt es auch eine ganz große Kraft, wenn es im Gottesdienst alle zusammen sprechen.
Würde ich dich kurz einhaken? Ich
finde es so weird.
Nee, ich glaube, es hat eine sehr große Kraft, aber nur dann, wenn es die Leute auch meinen. Und ich finde, bei einem auswendig gelernten Gedicht ist genau das so ein bisschen, Gebet, ist genau das so ein bisschen der Knackpunkt, dass man oft, oder dass ich mich oft wirklich dazu erinnern muss, dass wenn ich das Vaterunser sage, dass ich auch wirklich jede Zeile versuche, so zu meinen, wie ich sie sage. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das Schwierige, weil ich frage mich dann, wozu bete ich ein Gebet, das nicht meinen Worten entspricht? Oder, also weißt du, ich verstehe das, wenn man sagt, okay, man betet mit anderen Leuten und man möchte, dass es schön formuliert ist und dass es irgendwie auch, dass da jeder mitkommt. Aber, oder zum Beispiel das Vaterunser, ich finde, da gibt es ja auch so ein Lied, das heißt irgendwie, wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Und das geht irgendwie über das Vaterunser. Und das finde ich ziemlich passend, dass man wirklich sagt, hey, okay, mir fehlen gerade die Worte, dass man dann das Vaterunser spricht. Aber so, ich könnte mir jetzt, glaube ich, nicht vorstellen, irgendwie morgens in meiner Morgenandacht so einen Psalm von David irgendwie zu beten, weil ich mir denke, hey, das sind ja nicht meine Worte. Das ist also, das ist nicht das, was jetzt gerade meinem Herzen entspricht. Verstehst
du? Aber manchmal findet man sich in diesen Worten wieder. Und das finde ich ja wirklich die Stärke von den Psalmen. Also ich bin kein großer Psalmkenner, aber das finde ich, wenn ich da mal geblättert hatte und es nötig hatte, finde ich, oft findet man da Sachen wieder, weil die so existenziell sind, dass sie ganz viele Lebenssituationen, auch wenn wir natürlich nicht mehr viel Umgang mit Stieren und Büffeln haben. Und wenn da aber
und auch
steht,
nicht ständig angegriffen wenn werden da übersteht,
wir werden,
Kriegen.
Ja, wir werden irgendwie, aber du kannst, hast doch Situationen in deinem Leben, wo du dir angegriffen vorkommst von anderen.
Klar,
du sagst,
aber
die umringen mich
sagen,
wie wilde Büffel. Das,
ja, aber dann
also, das
kann ich auch
nicht verstehen.
Der Tim und der Tom aus meiner Klasse umringen mich wie wilde Büffel. Und da muss ich ja nicht sagen, irgendwie die
Ich finde jetzt auch nicht, dass man das sozusagen jetzt bei jedem Problem irgendeinen Psalm bei der Hand haben muss. Man kann das auch frei machen. Aber was du gesagt hast, wenn einem die Worte fehlen und wenn man dann auf sowas zurückgreifen kann, aber das funktioniert eben auch bei sowas wie dem Vaterunser nur, wenn du es halt auch präsent hast in deinem, also ganz blöd, wenn du es auswendig kannst zum Beispiel. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du es in einer mehr oder weniger großen Regelmäßigkeit hast. Und ich habe von einem Theologen, Fulbert Stefanski heißt der ein sehr spannender Typ war, der war katholisch, ist er konvertiert, weil er sich verliebt hatte, der war Mönch und hat Dorothee Sölle kennengelernt und die ganzen Theologen wissen jetzt, um wen es geht, aber und der hat mal gesagt, das, was er beim Katholischen so schön fand, war, dass man auch mal was beten kann, wenn man es nur halb meint. Und das war nicht, weil, also evangelisch ist schon immer, aber jetzt muss ich es doch auch wirklich so meinen und muss irgendwie, und wenn ich es jetzt auch gerade nicht so in der Stimmung bin, dann lasse ich es lieber, als dass ich es nicht so meine. Und er hat gesagt, das ist, katholisch ist so ein bisschen anders, jetzt ist die Zeit, also der war ja Mönch, ne, der hat ja 5-mal am Tag gebetet, und gesagt, der wird nicht jedes Gebet, was er 5-mal am Tag gemacht hat, voll dabei gewesen sein, aber er war vielleicht ein Viertel dabei und das war immer noch, das hat vielleicht mal gereicht und mal war er vielleicht auch gar nicht dabei. Aber das war eine Struktur, die ihn trotzdem irgendwie getragen hat. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. So dass auch wenn ich jetzt nicht 100% dabei sein kann, ich mache es aber einfach jetzt mal trotzdem.
Ja.
Okay. Also ein bisschen gegen so einen protestantischen Perfektionismus-Gedanken vielleicht.
Finde ich einen spannenden Gedanken, ja. Da würde ich jetzt, glaube ich, noch weiter in den Ring werfen. Man kann doch vor Gott auch einfach schweigen.
Ja.
Und das ist auch ein Gebet.
Glaube ich. Glaube ich wirklich auch. Also manchmal sogar noch das tiefere, vielleicht sogar das tiefste Gebet, was man, oder Seufzen. Kennst du diese Paulusstelle, wo er sagt, die ganze Schöpfung seufzt irgendwie auf dich hin und ich denke so, manchmal seufze ich so und ich denke, Oh, ja, mit der ganzen Schöpfung jetzt so. Ja, ja, wirklich. Aber ich war ja auf Schweigeexerzitien. Was ich, habe ich das hier schon mal 100-mal erzählt im Podcast?
Ja.
Also diese Schweigeexerzitien, von denen ich schon 100-mal erzählt habe hier im Podcast, die mich wirklich beeindruckt haben. Und das war auch viel so schweigendes Gebet. Und manchmal kommt es dann tatsächlich zu, dass man plappert ja dann auch innerlich weiter vielleicht. Mhm. Und dass, wenn das sogar aufhört, und das ist so ein hörendes, und das ist, also ich muss irgendwie ja 32 werden, dass mir das so begegnet ist. Das hat mich ganz schwer beeindruckt und fand ich auch sehr deep. Und auch dieses, wir haben da auch, also das ist so ein Ansatz von Ignatius von Loyola, ich mache Name-Dropping ohne Ende, ne? Und das war so ein bisschen Bibelstellen durchbeten. Und was ich vorher so gar nicht kannte, weißt du, also ich habe das gelesen und mal habe ich irgendwie gedacht, es wäre schön, wenn es was in mir auslöst, und habe ich es natürlich auch wissenschaftlich gelesen als Theologe und gelesen mit, was könnte man darüber predigen, aber so eine Bibelstelle so richtig zu durchbeten war für mich so neu, so ungewohnt und so ergiebig. Also ich kann das, kann das nur empfehlen. Oder es war viel mit Schweigen. Also ich glaube, im Schweigen hört man halt besser.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass man viel zu oft Gebete als Einbahnstraße benutzt. Und es ist aber, also es ist ja nicht nur ein, ich werf Gott alle meine Gedanken und meine Sorgen hin, die er ja im Endeffekt ohnehin schon weiß, sondern es ist ja ein Dialog, es ist ja ein Gespräch mit Gott. Hast du mal, ich weiß nicht, ob es das bei euch in der Landeskirche gibt, so explizit, kennst du hörendes Gebet? Oh, jetzt kann ich dem Pfarrer
also vielleicht weiß ich, was das ist, aber
hörendes Gebet, so wie wir das bei uns in den Gemeinden machen, ist tatsächlich, dass man irgendwie wirklich Zeit nimmt und versucht, ganz besonders das zu hören, was Gott oder was der Heilige Geist einem sagen will. Sei es in Bibelversen, sei es in Liedzeilen, in Bildern oder keine Ahnung was. Und das kann man zum Beispiel so machen, indem man sagt, okay, wir sind halt ein Hauskreis und jeder schreibt seinen Namen auf den Zettel und dann zieht man einen Zettel blind und man betet quasi und sagt, hey Gott, was möchtest du denn dieser Person sagen? Ohne dass man weiß, wer auf dem Zettel steht. Und dass man dann einfach guckt, hey okay, was kommt mir denn ein? Was kommen wir für Bilder und so weiter? Und dass man dann ganz am Schluss das teilt, natürlich, es soll jetzt keine so eine Wahrsagerei, okkulte Sache, bla bla bla, hier rüberkommen, sondern das ist alles so ein bisschen, hey okay, und man teilt die Eindrücke oder die Bilder total unter dem Vorbehalt, hey, prüf es und das Gute behalte. Und ich habe das aber schon so oft gehört, dass es wirklich irgendwie total faszinierend war, dass total absurde Bilder kamen, die aber in dem Leben von der anderen Person voll Sinn gemacht haben, dass es wirklich Sachen waren, die niemand aus diesem Kreis von Leuten irgendwie wusste, aber Gott wusste, und wo er wirklich Ermutigung reingesprochen hat oder so, oder wo er irgendwie, vor allem Ermutigung einfach gezeigt hat. Und das finde ich total spannend, wenn man
also sozusagen, du bist im Hauskreis und du ziehst einen Namen von jemandem und dann sagst du, ich bete jetzt darum, dass mir was eingegeben wird für diese Person. Und dann bist du offen und hörst und so, und dann sagst du irgendwann dieser Person, du, das Gute behalte, aber mir ist zu dir jetzt Folgendes eingekommen.
Nee, wir haben das sonst immer so gemacht, keine Ahnung, man schreibt es auf oder man teilt es, und dann ganz am Schluss sieht man erst quasi, für wen das war. Oder man schreibt es auf einen Zettel und gibt es dann am Schluss der Person, die quasi
draufstand. Man weiß gar nicht, wer das...
Nee, genau, man weiß es nicht, weil das Ding ist nämlich, finde ich oft beim Gebet, dass man ab und zu den Eindruck hat, dass Gott einem was sagt, was sich aber oft mit den eigenen Gedanken vermischt. Kennst du das? Dass quasi, wenn jetzt meine Sorge XY ist, dass alles ich dahingehend interpretiere oder mir vielleicht auch irgendwie Sachen wünsche und dann den Eindruck habe, Gott hätte mir das gesagt oder sonst irgendwas. Was natürlich nicht so ist, wenn quasi jemand anderes für dich hört und ein bisschen objektiver ist bei der Sache. Das klingt, okay, so wie ich habe das Gefühl, so wie ich es erklärt habe, klingt das jetzt wie so eine okkulte Praxis.
Wie Gläserrücken, hier. Aber...
Ja, ich dachte es gerade auch, es klingt total komisch, aber es ist echt cool. Und es ist auch wirklich nichts, was irgendwie Angst macht in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich dadurch, dass man halt wirklich sagt, hey, okay, prüf es, ob es für dich, da kommen manchmal ja auch Bilder von, keine Ahnung, irgendwelchen Bäumen oder Tieren oder keine Ahnung was, aber ich habe schon erlebt oder ich glaube, mir hat es jemand erzählt, da war ich nicht dabei, dass irgendjemand ein Bild hatte von einem roten Turnschuh oder was und hat es dann halt hinterher geteilt und gedacht, was soll auf dieser rote Turnschuh, keine Ahnung, und für die Person, für die das schlussendlich war, war dieser rote Turnschuh so ein Schlüsselsymbol für irgendwas und für die war das dann voll krass. Aber ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen freaky.
Ja, aber es ist einfach, also für mich, weil es einfach nicht die Kultur ist, in der ich irgendwie, aber ich weiß auch, dass es für Leute weird klingt, wenn eine ganze Kirche in Vaterunser zusammenbetet und das für manche so ein bisschen sektenartig wirkt. Was sagen jetzt hier alle eigentlich gleichzeitig? Und für mich ist dieser Gedanke so fremd, dass das jemand komisch finden könnte. Was ist so? Die Menschen sind merkwürdig.
Steve, ich würde dir mal noch eine Frage stellen, die als Pfarrer, der da Theologie studiert hat.
Fire away.
Warum beten? Warum soll man beten? Warum betet man? Unter der Prämisse, dass man ja eigentlich davon ausgeht, dass Gott sowieso schon alles weiß. Also verstehst du, normalerweise gehe ich ja hin und sage, hey Gott, die und die Person, die ist gerade krank, denk doch an die. Oder ich bitte dich um Heilung für die und die Person. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. So, es ist doch, wenn Gottes Wille geschehe, der würde ja wahrscheinlich auch so geschehen. Verstehst du, was ich meine?
Vielleicht ist Beten mehr eigenes Gedankenordnen, also vielleicht ist es wichtiger für uns, dass wir das machen, als es für Gott ist. Und ich glaube, es ist eben halt eine Beziehung lebendig gehalten. Ja. Ich sage manchmal bei Trauansprachen, wie in einer guten Ehe, ist es auch in der Beziehung zu Gott gut, wenn man einmal am Tag miteinander spricht. Und das schaffe ich ja auch nicht immer. Aber ich glaube, es ist einfach gut für uns, um diese Connection irgendwie mit Gott zu haben. Und du hast ja vorhin so das Motto hörendes Gebet eingetragen, aber sich auch was sagen zu lassen oder sich inspirieren zu lassen in irgendeiner Form von Gott. Also ich finde es schon wichtig, dass es dieser, also manchmal ist es vielleicht einfach nur reden und darin, dass die Gedanken loslassen oder die Gedanken ordnen und zu wissen, ja, Gott weiß schon alles, ist schon klar. Aber wenn ich abends bete und habe eine Sache, die ich dadurch losgelassen habe und Gott hingelegt habe und ich weiß, das muss mir nicht mehr den Schlaf rauben, bis ich morgen früh hier wieder bin. Und, und das ist, glaube ich, was ich jetzt nicht sagen therapeutisch, aber was schon irgendwie einfach für einen selber total wichtig sein kann. Mhm. Und da hat das ja, Gott vielleicht nicht gebraucht. Aber ich glaube, es ist eigentlich wirklich Beziehungspflege mit Gott. Mhm. Und da ist es vielleicht weniger wichtig, ob Gott jetzt das schon wusste oder nicht, sondern dass ich sage, ich traue dir das auch zu oder ich bringe das vor dich, weil es Teil unserer Beziehung ist. Wenn ich irgendwie mit Freunden rede, die Probleme haben, liegt es ja nicht immer daran, dass ich dann danach eine Lösung für ihr Problem habe. Aber dass sie über ihr Problem gesprochen haben und dass ich es gehört habe, und wir darüber gesprochen haben, macht schon einen Unterschied, als wenn jemand nicht darüber hätte sprechen können, über sein Problem. Also es funktioniert auch quasi in der Face-to-Face-Schiene zu jemand anderem zum Beispiel.
Ja, ja. Aber würdest du sagen, dass Gebet an der Konsequenz etwas ändert? Also dass wenn ich sage, okay, ich bete jetzt irgendwie, keine Ahnung, um Heilung, um einen Arbeitsplatz, um eine coole WG oder whatever, dass es schlussendlich was daran ändert, was ansonsten passiert wäre? Aus theologischer Sicht, ist das so? Also, weil ich habe schon den Eindruck, oder ich habe schon aus meiner Sicht Gebetserhörung erlebt in so einer Form.
Ja, aber du weißt ja nicht, ob dir das nicht auch widerfahren wäre, wenn das nicht...
Wenn ich nicht gebetet hätte, ja, das ist richtig, ja.
Das ist für mich so ein bisschen so eine Glasperlenspielfrage. Also ich weiß nicht, ob das eine zielführende Frage ist. Ich glaube, es ist gut, wenn wir beten und vielleicht ist es vor allem für uns gut, dass wir wissen, wir haben dieses Thema jetzt, diese gute den Wunsch für oder das Hoffen auf diese gute WG jetzt vor Gott gelegt. Und, und er wird es damit machen. Mhm. Und vielleicht wird das auch machen, ohne dass du betest. Aber die Alternative wäre ja sozusagen jetzt nicht zu sagen, Gott führt uns ja eh, deshalb brauchen wir nicht zu beten. sondern ich weiß es nicht. Und ich würde es aber machen. Im Vertrauen darauf, dass es einen Unterschied macht. Aber ich, ich habe, es gibt ein Zitat von irgendwem, der sagte, für Wunder muss man beten, für Veränderung muss man arbeiten. Und das finde ich manchmal schon, manchmal hat man schon die Tendenz, so im Beten auch viel zu delegieren, wo man eigentlich auch selber mal den Arsch hochkriegen müsste. Und das ist, glaube ich, vielleicht bei dem Thema Gebet auch echt wichtig, zu sagen, es hilft jetzt nicht nur für die armen Kinder in Afrika immer zu beten, sondern vielleicht muss man auch mal Brot für die Welt was überweisen. Und, oder, weiß ich nicht, keine Sachen aus Kinderarbeit kaufen. Oder, genau, also sowas, manchmal, glaube ich, das ist verführerisch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Und manchmal bist du der, der die Veränderung machen kann. Und es gibt dieses, gibt, jetzt muss ich noch was erzählen, aber es gibt diesen Witz von dem Pfarrer, der im Moor feststeckt und der singt ein und dann ruft er zu Gott, errette mich, errette mich. Und dann kommt jemand vorbei und wirft ihm ein Seil hin und dann sagt er, nein, Gott wird mich retten, geh weiter. Und dann kommt noch mehr jemand vorbei und weiß, die wirft ihm einen Stock hin und dann sagt er, nein, Gott wird mich retten. Dann kommt die Feuerwehr vorbei und fragt ihn, ob sie ihn rausholen sollen. Er sagt, nein, Gott wird mich retten. Und dann irgendwann versinkt er bis unterm Kopf im Moor und er steht vor Gott und sagt, ich habe auf dich gehofft und du hast mich nicht gerettet. Und dann sagt Gott, ich habe dir den mit dem Stock, den mit dem Seil und den und die Feuerwehr geschickt. Du hättest einfach nur mal zugreifen müssen.
Ja, und das finde ich, das ist geil. Ja.
Also vielleicht erwarten wir manchmal auch was sehr Übernatürliches, was sich auf sehr einfachen Wegen lösen, was vielleicht von uns nur einen Schritt auch verlangen würde.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, dass voll oft Gott auch antwortet, anders als man es denkt. Also durch Menschen.
Das ist
durch
eine Spezialität von Gott, glaube ich, so zu antworten, wie man es nicht denken
das
würde.
Das ist richtig. Ich glaube, ich würde jetzt noch gern kurz über das Thema gesungene Gebete mit dir sprechen, Steve.
Ja, Augustinus sagt, oh, ich mache das Name-Dropping ohne. Steve, übrigens, ich habe Theologie studiert, falls es jemand
von Interesse ist. Das habe ich aber sonst
wirklich nicht. Ne? Ich habe mich noch nicht mal vorbereitet mit diesen Zitaten. Also wobei, das Augustinus-Zitat habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Wer singt, betet doppelt.
Ah ja, ist das so?
Hast du das schon mal gehört?
Aber nur, wenn man gut singt. Nee, ich kenne nur Gott hat Autotune.
Wenn man gut singt.
Ich kenne nur Gott hat Autotune, so ein bisschen.
Was hat Gott?
Gott hat Autotune, also dass du auch singen sollst, wenn du zu Gott singst, dass es nicht schlimm ist, wenn du schief singst.
Ah.
Aber es ist ein Zitat von, weiß ich nicht.
Anki, ganz schlecht. Du wolltest singen über nochmal über
Singen sprechen. Ist für dich Lobpreis oder so, wie heißt das in der Landeskirche, doch Lobpreis?
Nö, Lieder. Nee? Lieder. Gesang.
Sind für dich die Lieder auch so eine Art Gebete? Wobei, wenn diese altdeutschen Lieder, also wenn dir die altdeutschen Gebete helfen, dann helfen dir auch diese altdeutschen Lieder. Oder bei mir ist es wieder genau das Gleiche. Ich verstehe den
geil,
Text dieser Lieder nicht.
Sowas zu singen.
Und denke mir, was soll ich sowas singen? Ich kapiere es ja selber nicht. Wie soll denn Gott das kapieren? Also nicht, dass Gott weniger kapiert als ich. Ich meine nur, es ist wieder der gleiche Punkt. Ich verstehe es nicht. Also wie kann es von Herzen kommen so?
Ja, aber also viel Worship-Musik ist ja irgendwie auf Englisch und ich habe manchmal schon auch den Eindruck, viele Leute singen da auf Englisch Sachen mit, die sie vielleicht auch auf Deutsch, wo sie vielleicht mal drüber stolpern würden, wenn man irgendwie singt, dein Blut komme über uns und wir werden unschuldig durch irgendwas. Und also diese Worship-Lieder, die ihr da dann manchmal habt, das
also
ist ja schon auch
Hardcore-Theologie.
Nein. Das ist ja schon auch manchmal wirklich Hardcore, auch auf
aber
eine bestimmte
Hirschkuh,
Richtung von Theologie.
Nach frischem Wasser am Morgen, in der Morgenröte, bla bla.
Aber ich finde es wirklich geil. Also es kommen natürlich wirklich auch, also davon hängt 80% ab, wie der Mensch, der das musikalisch begleitet. Und man kann diese Lieder halt so begleiten, dass sie richtig geil abgehen. Und ich liebe das wirklich, aber ich verstehe auch, wenn nicht jeder irgendwie die Sprache von Paul Gerhardt oder von Martin Luther,
und
wenn er ihm die nicht unbedingt was sagt.
Und da sind wir ja schon beim
aber
nächsten
Punkt. Aber ein feste
Punkt, die Menschen
ist unser Gott, ein Gute Wehr und Waffen.
Aber da sind wir schon beim nächsten Punkt, wer das begleitet. Das sind irgendwelche Organisten. Wer hört sich denn in seiner Freizeit Musik mit Orgel? Also natürlich gibt es Leute, die sich in ihrer Freizeit Musik mit Orgeln anhören, aber es ist jetzt doch eher die Minderheit.
Also ich finde, muss schon sagen, wir sind, glaube ich, in der Landeskirche ein bisschen eingeschränkt, was das angeht. Und es würde uns nicht schlecht tun, die Kirchenmusikerausbildung würde mehr auch beinhalten, auch zum Beispiel Bands und sowas Ähnliches aufzubauen. Also das, und das ist auch nichts, das ist so ein Traditionalismus, der ist unevangelisch eigentlich, sich an, also sich auf Liedgut von vor 400 Jahren nur zu fixieren. Ich finde das geil, ich singe das gern, aber ich brauche das nicht nur. Ja. Und deshalb, ich hätte gar kein Problem damit zu sagen, ich würde, könnte genauso gut in einem Worship, das geht mir einfach nicht so leicht runter, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber ich muss ja auch zugestehen, dass das bei dir genauso wäre, wenn das, wenn du jetzt bei unseren, also in unseren Liedgut irgendwie rankommen würdest. Und ich fände es völlig stimmig zu sagen, es braucht eine Band, die auch in der zeitgemäßen Musikform was zu bieten hat.
Ja. Genauso möchte ich dir da ehrlich gesagt unsererseits, unserer freikirchlichen Seite mal ein bisschen entgegenkommen und sagen, es ist tatsächlich komisch, dass man eigentlich in der deutschen Kirche, in der der Gottesdienst deutsches, englische Lieder singt, also natürlich wird der Gottesdienst bei uns gelegentlich schon auch auf Englisch übersetzt, wenn es da Bedarf gibt, aber dass deutsche Menschen englische Lieder singen, ist jetzt schon eigentlich nicht unbedingt in der Natur, wobei ich gleichzeitig sagen muss,
es ist wieder
viele der englischen Worship-Songs klingen einfach besser und wenn man sie auf Deutsch übersetzt, klingen sie einfach scheiße. Eines meiner liebsten Worship-Lieder, das wird jetzt im ICF immer auf Deutsch übersetzt gesungen und es klingt einfach so beschissen. Ja, weil es Lautmalerei ist, also weil man Bilder singt.
Aber wieso funktionieren die Bilder auf Deutsch nicht?
Weil es keinen Sinn ergibt, weil es komisch klingt. Guck mal, es gibt zum Beispiel im Englischen den Song Graves into Gardens, zu Deutsch Gräber zu Gärten. Das klingt einfach kacke.
Aber das Bild funktioniert in der deutschen Sprache schon. Und deshalb sind unsere Kirchenlieder zum Beispiel häufig, das sind sehr poetische Lieder, so wie sozusagen, also und durch das Poetische kommt eben eine gewisse Distanz, also und Bildhaftigkeit und Distanz rein. Und das ist wie mit dem Englischen auch, du hast ja diesen Abstand dazu, weil es halt eine andere Sprache ist und vielleicht braucht man, ich weiß es nicht, jetzt meine These, wahrscheinlich ist es auch falsch, vielleicht braucht man diesen Abstand, aber mir ist es auch auf, ich habe hier so ein Andachtsbuch, was ich manchmal auch eine Zeit lang morgens verwendet habe und das war abwechselnd irgendwie sowas Worship-mäßiges und dann ein traditionelles Kirchenlied und diese, und das hat man gemerkt, dass das eingedeutscht ist irgendwie und ich fand das so banal, ich habe das als gelesen, dachte, also es gibt mir ja null was, das, also ich habe wirklich gedacht, also da kann ich es auch lassen und dann, also ja, das hat, ich weiß nicht, der wäre mir lieber gewesen, sie hätten es im Englischen vielleicht gelassen und es hätte mir da vielleicht noch was gegeben. Das war ganz strange. Alle ja, davon fand ich richtig scheiße, die ließen sich auch schlecht lesen.
Ja, genau, und ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, aber man hat einfach so den Eindruck, dass die englischen Begriffe ein bisschen mehr Tiefgang, also im Englischen gibt es ja zum Beispiel Heaven and Sky. Das sind beides Wörter, die im Deutschen Himmel heißen, haben eine unterschiedliche Bedeutung. Ja. Dann gibt es Grace and Mercy. Ist auf Deutsch beides Gnade. Ist auf Englischen, hat es eine unterschiedliche Bedeutung.
Ist Mercy nicht mehr Barmherzigkeit?
Ja, geht mehr in die Richtung, aber kannst du schon auch mit Gnade.
Ja,
ich glaube, du siehst meinen Punkt. Oder solche Sachen wie Worship oder Praise oder so. Im Deutschen, das Verb Lobpreisen benutzt man nicht. Oder Preisen an sich, das ist irgendwie ewig alt. Aber Worship ist eigentlich so ein Wort, das ist gängig. So kommt es mir zumindest rüber. Ich bin jetzt ja auch kein Native.
In deiner Welt ist das gängig.
In meiner Welt ist das gängig.
In meiner Welt wird nur gepriesen und gelobt.
Was ich tatsächlich noch interessant finde, ist, dass ich tatsächlich nur im Worship an sich, also wenn es irgendwie von einer Band ist und irgendwie Worte sind oder irgendwie schöne Melodien, wenn das Lied Spaß macht zu singen und sich schön anhört, nur in dieser Art von Musik hatte ich bisher das Erlebnis, dass ich gemerkt habe, irgendwie Gott ist da oder dass es mich irgendwie angerührt hat oder dass ich irgendwie emotional wurde. Natürlich kann man mit Musik auch viel irgendwie emotional steuern. Da gibt es ja, in den Freikirchen auch immer diese komischen Holy Spirit Pads, wenn man da so also whatever. Aber das sind so die Momente, wo ich Gottes Gegenwart eher gespürt habe, als wenn ich mich irgendwie so
Aber das, ich glaube, das ist deshalb, ich glaube, deshalb stimmt das, wer singt, betet doppelt. Musik hat wirklich die Kraft, Fähigkeit, ne? Dir nochmal ganz anders ins Herz zu gehen. Ich weiß, letzten Advent war ich in Hamburg in einem Gottesdienst und die haben wirklich von den Adventsliedern, was echt unüblich ist, alle Strophen gesungen. Und Und ich saß da und ich war so berührt. Ich war auch ein bisschen angegangen mental, aber ich habe da geweint. Nein, so ein bisschen. Ich hatte viel Stress irgendwie vorher und so. Ja, okay. Und ich habe plötzlich angefangen zu weinen und ich habe diese ganzen Lieder, diese ganzen Strophen weinend in dieser Kirchenbank gesetzt. Ich dachte, die Leute um mich herum, die müssen doch wirklich denken, der hat sie nicht mehr alle. Und das ist einfach, und das kann auch bei diesen, also die können auch berühren, finde ich. Mhm. Bei jedem zweiten Liedvers habe ich gedacht, das war schon krass. Okay. Also die Musik macht schon, ja. Wer singt, betet doppelt. Ja. Habe ich das schon gesagt?
Hast du ein paar Mal schon gesagt, ja. Wäre ein guter Folgenname, glaube ich.
Das stimmt.
Wer singt, betet doppelt. Ich habe noch zwei kurze Fragen an dich. Frage Nummer eins wäre, in welcher Haltung betest du? Frage Nummer zwei wäre, wie redest du Gott an?
In welcher Haltung? Man kann natürlich in jeder Haltung beten.
Was also mir ich meine jetzt Körperhaltung,
ja, nicht ich schon, die geistige Haltung. Ja, ich verstehe schon. Also beim Liegen könnte ich es nicht gut, wo auch wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die abends im Bett, wenn sie da liegen, beten, aber es würde mir schwerer fallen. Ich habe dieses Knieding hier, was mir total, also beten im Knien fällt mir echt total leicht, weil du in so eine ruhige Haltung, in so eine...
Knien ist cool, ja.
Echt gute Haltung reinkommst, finde ich, das erleichtert es mir total. Ärgert mich auch manchmal, dass wir sowas in unseren Kirchen oft nicht haben, dass es das oft nur in katholischen Kirchen irgendwie gibt. Weil das so eine Meditationshaltung eher ist dann das Beten. Man ist mehr in sich gekehrt. Im Stehen kann man irgendwie auch beten. Aber für mich persönlich ist es eigentlich immer im Knie. Und du?
Im Sitzen oder im Knien oder so, im Stehen schon auch. Also Lobpreis mache ich eigentlich fast immer im Stehen. Mache auch meistens so die Hände so auf. Also jetzt nicht unbedingt immer oben hier, aber auch so unten so eine, weiß nicht, dass man den Brustkorb wie so öffnet so ein bisschen. Aber Knien habe ich tatsächlich jetzt auch neu für mich entdeckt. Finde ich, macht was ganz anderes mit einem, gerade was auch so Demut angeht. Also dass man, ja, manchmal denke ich mir auch, eigentlich ist es auch frech, dass man irgendwie so zum Einschlafen mit Jesus betet. Manche sagen, es ist ja voll cool, wenn man irgendwie so mit den Gedanken bei Gott einschläft. Und manchmal denke ich mir, hey, ich wäre voll beleidigt, wenn irgendwie meine Freundin am Telefon einfach wegpennt, wenn sie mit mir redet. So.
Aber wenn deine Freundin dir, bevor sie einschläft, noch ein Herz schickt als WhatsApp, dann ist das doch wieder süß.
Ja, das stimmt. Aber ja, okay. Anrede,
das ist noch eine andere Frage. Anrede.
Ja. Sagst, bist du so ein Vatertyp?
Ich sag ganz oft himmlischer Vater oder sowas oder Gott einfach. Also wenn ich Gebete schreibe oder so für einen Gottesdienst, versuche ich relativ breit durchzuwechseln. Auch da habe ich meine Lieblingsdinge, aber da versuche ich ein bisschen Breite reinzubringen. Aber für mich selbst muss ich ein bisschen überlegen, aber... Ja, ich würde, glaube ich, häufig himmlischer Vater sowas sagen.
Ja.
Du sagst, hey, yo.
Hey,
Jesus,
yo.
Jesus.
Ich sage tatsächlich oft Gott.
Ich sage Gott, sage ich auch sag oft. Ich auch.
Ja. Jesus sage ich auch oft. Was ich ja auch also ganz, ganz komisch finde und wo ich mich noch nie richtig dran gewöhnt habe, ist Papa. Ich weiß, dass viele das machen in Anlehnung an das, was Jesus sagt, aber lieber Vater. Aber irgendwie finde ich es immer ein bisschen weird.
Geht mir genauso.
Ich habe neulich auch von jemandem gehört, der bei uns gepredigt hat, die hat erzählt, dass es eine Frau gibt, mit der sie immer viel gepredigt hat, und die hat Gott immer auch als Frau angesprochen. Das fand ich auch sehr spannend. Aber das würde jetzt schon wieder ein ganz anderes Fass aufmachen.
Aber finde ich total legitim.
Ja, auf jeden Fall.
Bei Papa finde ich halt wirklich, wenn du deinen eigenen Vater so angeredet hast, finde ich, ist es echt nochmal... Da muss man, finde ich, auch aufpassen, dass da nicht was verschmilzt, was vielleicht nicht zusammengehört.
Guter Punkt, ja.
Ich glaube, das muss nicht automatisch passieren, aber ich glaube, das kann, kann passieren.
Auf jeden Fall. Let's call it a Podcast-Folge.
Yes!
Liebe Freunde, zu guter Letzt möchte ich euch noch gerne ans Herz legen, probiert es einfach mal, falls ihr es nicht schon probiert habt, morgens euren Tag zu starten, indem ihr einfach ein ganz kurzes Gebet sprecht. Ich sage zurzeit tatsächlich sehr oft, Gott, meine Kraft kommt von dir und ich habe echt gemerkt, dass mir das total geholfen hat. Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und es ist echt manchmal mühsam, sich jeden Tag aufs Neue irgendwie motiviert an den Schreibtisch zu setzen. Aber es ist cool, weil man dann sich nicht auf seine eigene Leistung reduziert, sondern einfach sagt, hey, okay, Gott, hilf du mir heute und meine Kraft kommt heute aus dir. Und man kann es viel besser annehmen, wenn es dann gut läuft, weil man dann irgendwie voll happy ist und voll dankbar. Und wenn es schlecht läuft, kann man es auch voll gut von seinem eigenen Selbstwertgefühl so ein bisschen abprallen lassen, weil man sagt, hey, okay, heute nicht, aber ist schon okay, bin bei Gott und alles gut. Hashtag Thesis schreiben zu Ehre Gottes.
Es war die frömmste Folge, die wir je gemacht haben.
Das ist auch mal gut, ist auch eine Seite von uns.
Ihr lernt es ja, immer besser. Ja, ist eine Seite von uns, die wir zulassen wollen.
Ja. Falls ihr Fragen oder Anregungen oder Gebetshaltung, die wir gar nicht erwähnt haben, Gebetstypen, Arten, die wir noch nicht erwähnt haben oder irgendwas, was wir komplett falsch
oder
gesagt haben,
wo ihr euch angegriffen seid.
Gefühlt habt oder genau, vielleicht auch euer allererstes Gebet, freuen wir uns sehr gerne, wenn ihr das mit uns teilt. Gerne als Privatnachricht oder auch als öffentlichen Kommentar auf unserem Profil, das da heißt, lieber Steve?
Auf Instagram thepreacher_and_theteacher.
Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne,
Servus,
over and out.